Zeit lebte ein Mann namens Elimelech mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kiljon in Bethlehem. Es ging ihnen gut, bis eine Hungersnot über das Land hereinbrach und er beschloss, Haus und Hof zu verlassen und in das benachbarte Moab zu reisen, um dort besser für seine Familie sorgen zu können. Doch Elimelech starb bald darauf. Seine Söhne heirateten moabitische Frauen, Ruth und Orpa, aber sie blieben kinderlos. Und bald darauf starben auch die beiden Söhne. Und so standen die drei Frauen als Witwen alleine da. Noomi hörte, dass die Hungersnot in ihrer alten Heimat vorüber war. Und da packte sie ihre Sachen zusammen und beschloss, zurück zu ihrer Verwandtschaft zu gehen. Sie machte sich auf den Weg und ihre Schwiegertöchter begleiteten sie. Sie hatten ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Aber Noomi sagte zu den Schwiegertöchtern, dass sie doch in ihr eigenes Elternhaus zurückkehren sollten. Sie sollten noch mal heiraten. Sie sollten noch mal glücklich und versorgt werden. Sie segnet die beiden und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft. Orpa geht dann auch schließlich unter Tränen. Aber Ruth beharrt darauf, bei Noomi zu bleiben. Sie sagt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Und so gehen die zwei gemeinsam nach Bethlehem, wo Noomi von den Frauen wiedererkannt und begrüßt wird. Doch Noomi steckt in einer echt tiefen Depression. Sie spricht zu den Frauen. Nennt mich nicht länger Noomi. Das heißt lieblich. Nennt mich Mara, die Bittere. Denn Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Aber jetzt kehre ich mit leeren Händen zurück. Warum nennt ihr mich also noch Noomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Noomi und Ruth sind zur Zeit der Gerstenernte in Bethlehem angekommen und so macht sich Ruth auf den Weg und geht auf die Felder, um Getreide für die beiden zu sammeln. Im Gesetz, das wir schon in den Mosebüchern nachlesen können, war schon verankert, dass die Landwirte damals für die Armen und Fremden etwas übrig lassen sollten, was die dann aufsammeln konnten, damit diese Leute auch versorgt sind. Ruth geht auf ein Feld, das Boas gehört, ein wohlhabender, gläubiger Mann, der obendrein auch noch ein Verwandter Elimelechs ist. Das wusste sie allerdings nicht. Sie bittet die Schnitter um Erlaubnis, dort sammeln zu dürfen. Mittags kommt Boas selbst auf die Felder und wird auf Ruth aufmerksam und erkundigt sich nach ihr. Er ist beeindruckt von ihr und er befiehlt seinen Leuten, freundlich zu ihr zu sein, sie zu versorgen, ihr auch ein bisschen mehr übrig zu lassen, liegen zu lassen auf dem Feld, das sie dann aufsammeln kann. Und Boas spricht dann Ruth auch noch selber an. Man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes deiner Schwiegermutter beigestanden hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen. Du hast dich einem Volk angeschlossen, das du gar nicht kennst. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er alle deine Taten reich belohnen. Als Noomi dann am Abend erfährt, wie es Ruth ergangen ist, da ist sie auf einmal ganz begeistert. Sie schöpft neue Hoffnung. Boas ist ein naher Verwandter und er ist verpflichtet, ihr zu helfen. Und im Laufe der Erntezeit schmiedet sie dann einen Plan, wie sie Ruth und Boas zusammenbringen kann. Ruth vertraut Noomi und hilft dabei, dass Boas sich darum kümmert, wer denn das Land Elimelechs bekommt, sich um Noomi kümmert und dann auch noch Ruth heiratet. Auch das ist im Gesetz des Mose verankert. Dieser Mann, meist ein Schwager, wird auch als Löser bezeichnet, denn er erlöst die Witwe aus ihrem Elend. Der nächste Verwandte, der diese Aufgabe übernehmen müsste, verzichtet aber. Und so übernimmt Boas die Verantwortung. Er heiratet Ruth und sie bekommen einen Sohn. Er wird Obed genannt und er wird der Großvater von König David. Und Ruth ist somit in der Linie zu Jesus Christus zu einer Vorfahrin geworden. Naomi ist wieder überglücklich und sie darf ihren Enkel aufziehen. Und übrigens, wenn ihr mich fragt, ist das echt eine Liebesheirat gewesen und ich gehe davon aus, dass sie wirklich glücklich bis ans Ende ihrer Tage gelebt haben. Diesen Bericht findet ihr in dem Buch Ruth im Alten Testament, ist schon gleich das 8. Buch und direkt nach den Richtern. Es lohnt sich, das mal nachzulesen. Bevor ich euch gleich noch ein paar Gedanken zu Naomi weitergebe, habe ich ein Lied mitgebracht, das ich gefunden habe, als ich mich so vorbereitet habe. Ich kannte das vorher noch nicht. Das heißt, Deine Worte ist von Albert Frey, wird gesungen von Andrea Adams Frey. Und ich möchte euch einfach bitten, mal auf den Text genau zu achten. Der ist nämlich besonders toll, obwohl die Musik natürlich auch schön ist. wie ich erwähnt habe, gibt es jetzt noch ein paar Gedanken zu Noomi. Sie war eine Frau, von der ich echt total beeindruckt bin, in der ich mich teilweise wiedergefunden habe und von der ich auch einiges lernen möchte. Ich habe eine PowerPoint mitgebracht, die einfach bei mir zu Hause auf dem PC sehr gut zu lesen war. Hier ist es jetzt ein bisschen schwierig, aber ihr kriegt auch alles, was da drauf steht, von mir ja gesagt. Also es tut mir echt leid, dass ein bisschen zu weiß. Das Erste kriegt ihr aber auf jeden Fall. Ah ja, Dankeschön. Genau, das kann man noch gut lesen. Und zwar möchte ich einen kurzen Blick natürlich nochmal auf Noomi werfen. Die war ja jetzt in der Geschichte relativ kurz erwähnt. Zu Anfang des Berichtes ist sie ja eine sehr glückliche, eine liebliche, fröhliche Frau. Das erzählt sie uns ja selber, als sie nach Bethlehem kommt, wo sie sich eigentlich bei den Frauen so ein bisschen beklagt und sagt, mein Schicksal ist schwer. Aber sie sagt, ich war eigentlich glücklich. Ich hatte alles, was ich wollte. Und das, obwohl ihre Söhne vermutlich nicht ganz gesund waren. Denn die Namen Machlon, das bedeutet kränklich, und der Name Kilion bedeutet schwächlich, deuten so ein bisschen darauf hin, dass die einfach krank waren. Aber das störte Noomi nicht. Sie war trotzdem glücklich und wusste sich von Gott getragen und versorgt. Doch dann muss sie nach Moab auswandern, wo zuerst ihr Mann stirbt. Ihre Söhne heiraten moabitische Frauen, sicherlich auch nicht so das, was sie sich so gewünscht hätte. Und sie scheinen aber trotzdem die Familie sehr gut zu versorgen. Aber die Ehen bleiben kinderlos. Und auch die Söhne sterben. Noomi hat ein ganz besonders herzliches Verhältnis zu ihren Schwiegertöchtern. Das wird deutlich, als sie nach Bethlehem zurückkehren will zu ihren Verwandten. Da wollen die Schwiegertöchter mitgehen. Eigentlich ist das eine ziemlich unsinnige Idee von den beiden Frauen. Denn in Juda werden sie als Moabiterin bestimmt keinen Ehemann finden. Und als Witwen, beziehungsweise überhaupt als Frauen, können sie sich nicht selber versorgen. Orpa lässt sich dann auch, sag mal, abwimmeln, aber Ruth möchte mit Noomi gehen. Sie lässt sich nicht zurückweisen, denn bei ihr hat sie Gott kennengelernt. Noomi hat auch in dem fremden Land, in dem Götzendienst praktiziert wurde, an dem wahren Gott festgehalten. Und obwohl ihr wirklich furchtbares Leid passiert, weiß sie, Gott ist da. Sie segnet ihre Schwiegertöchter, weil sie weiß, der Segen Gottes ist etwas ganz Wertvolles. Und sie bedankt sich bei den Frauen für ihre Liebe zu ihr selber und zu ihren verstorbenen Söhnen und bittet Gott, dass er ihnen Güte und Gnade erweist. Aber jetzt erstmal zu dem ersten meiner zwei Punkte. Noomi hat ihren Glauben gelebt. Sie hatte eine ganz tiefe Beziehung zu Gott. Sie setzte ihr Vertrauen auf ihn, auch als ihr Mann starb. Wir erfahren nicht, wie sich das genau gestaltet hat, was sie genau getan hat, ob sie überhaupt eine Möglichkeit hatte, in einen Gottesdienst zu gehen, eine Synagoge zu besuchen. Denn Moab war ein heidnisches Land und die Leute wollten von dem wahren Gott nichts wissen. Aber sie war eine freundliche und vermutlich sehr liebevolle Frau. Sie war herzlich zu ihren Schwiegertöchtern. Genau, das war noch das, wo sie denen gesagt hatte, sie sollen zurückgehen. Sie war sehr herzlich, deswegen wollten die Schwiegertöchter ja mit ihr mitgehen. Sie haben gedacht, Mensch, da fühlen wir uns ja wohler als in unserer eigenen Familie von zu Hause. Und Orpa geht ja dann auch zurück in ihr Elternhaus. Aber Ruth sagt ganz klipp und klar, dein Gott ist mein Gott. Du, Noomi, du hast mir gezeigt, wer Gott überhaupt ist, dass es diesen Gott überhaupt gibt. Du hast mir gezeigt, dass sich ein Leben mit ihm lohnt. Das werde ich jetzt nicht aufgeben. Ich komme mit dir in das Land, wo dieser Gott angebetet wird. Und ganz deutlich wird ihre Einstellung auch später von Boas formuliert, der zu Ruth sagt, du bist zum Herrn dem Gott Israels gekommen. Moment. Genau, du bist zum Herrn, dem Gott Israels gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Und das wünsche ich mir auch, dass Menschen durch mich auf Gott aufmerksam werden, dass sie Gott kennenlernen wollen, auch Zuflucht bei ihm suchen wollen und Schutz. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so leicht. Wie macht man denn andere neugierig? Anfang der 90er Jahre, das liegt schon ein bisschen zurück, geht mir aber heute noch nach, als wir damals frisch nach Bobingen gezogen sind, habe ich ganz viel von Gott erzählt, von der Gemeinde und ja, wollte die Leute einladen und habe das aber wohl nicht so sehr einladend gemacht, denn einige Jahre später erzählte mir eine Nachbarin, Katrin, ich bin übrigens vor dir ein bisschen gewarnt worden, dass du immer vorhast, die Leute zu irgendwelchen Veranstaltungen zu zerren. Und ich weiß nicht, was ich sonst noch so alles von mir gegeben habe, an vielleicht nicht ganz so guten Dingen. Ich war echt erschüttert. Ich hatte anscheinend den Leuten was aufdrängen wollen, was die gar nicht wollten. Und ich hatte es nicht geschafft, eine Sehnsucht zu wecken. Erinnert ihr euch noch an den Satz von Antoine de Saint-Exupéry? Wir sollen die Sehnsucht wecken. Aber wie macht man das? Ich fürchte, ein Patentrezept gibt es dafür nicht, denn authentisch soll man ja auch noch sein. Ich denke, was wirklich wichtig ist, ist meine eigene Beziehung zu Gott. Wenn ich Gott nicht vertraue, kann ich niemanden davon überzeugen, dass Gott vertrauenswürdig ist. Wenn ich selber nicht in der Bibel lese, kann ich doch andere nicht davon überzeugen, dass die Bibel ein tolles Buch ist. Wenn ich mir selber keine Zeit nehme, um mit Gott zu reden oder in einen Gottesdienst zu gehen, dann kann ich doch nicht erwarten, dass andere neugierig werden, was es damit auf sich hat. Ich möchte euch deshalb heute bitten, eure eigene Beziehung zu Gott einmal zu beleuchten. Warum seid ihr Christen? Was ist euch wichtig? Was trägt euch? Wie seid ihr denn überhaupt auf Jesus aufmerksam geworden? Und ich denke, da findet man vielleicht auch heraus, wo andere auch eine Sehnsucht haben können, da wo wir sie früher und hoffentlich heute auch noch verspüren. Und falls ihr noch nicht so ganz richtig wisst, ob ihr euch Gott überhaupt anvertrauen wollt oder sollt, so hoffe ich doch, dass ihr ein bisschen neugierig geworden seid. Jesus hat uns übrigens auch noch einen kleinen Tipp gegeben, etwas ganz Wichtiges gesagt in Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein guter Umgang untereinander lässt andere Menschen aufmerksam werden. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der mir bei Noomi aufgefallen ist. Es ist nicht alles eitel Sonnenschein in ihrem Leben. Sie verliert nicht nur ihren Ehemann, sondern auch ihre beiden Söhne. Und da fällt sie in ein tiefes Loch. Sie weiß zwar, Gott ist da. Danke. Sie weiß zwar, Gott ist da, aber ist sich sicher, dass er sich gegen sie gewandt hat. Wie sie bei den Frauen in Bethlehem sagte, dass er sich gegen sie gewandt hat. Sie hat nicht gesagt, von Gott will ich nichts mehr wissen. Der braucht gar nicht mehr zu kommen. Den gibt es gar nicht. Das sagt sie nicht. Sie sagt, er hat sich gegen mich gewandt. Sie sagt aber auch ganz klar, er ist auch eigentlich bei mir gewesen. Eigentlich hat er mir schon viel Gutes getan. Aber jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Und sie kann sich nicht einmal darüber freuen, dass Ruth ihr so treu ist und dass sie sich nicht nur für sie, für Noomi entschieden hat, sondern dass sie auch an diesen Gott glaubt. Sie nimmt Ruth zwar mit, hält es aber nicht mal für nötig, sie den anderen Frauen vorzustellen. Sie verkriecht sich in ihrem Elend und ist verbittert und leidet vermutlich wirklich an einer ganz handfesten Depression. Und wer von uns kennt das nicht? Wir müssen einen geliebten Menschen beerdigen. Wir erleiden andere Schicksalsschläge, die uns an Gottes Liebe zweifeln lassen. Uns wächst alles über den Kopf. Gerade jetzt in Corona-Zeiten bangen viele um ihre Existenz oder sogar um ihr Leben. Viele sind nervlich wirklich am Ende, weil sie nicht mehr aus dem Haus kommen und sich zwei Zimmer mit 5 Leuten teilen müssen. Ich war in den letzten Jahren auf einigen Beerdigungen und die meisten der Verstorbenen waren noch nicht mal 60 Jahre alt. Ich habe Gott oft gefragt, warum ausgerechnet er? Warum ausgerechnet sie? Und warum so früh? Antworten habe ich nicht gekriegt und ich hadere oft mit Gott. Und ich verstehe, dass Menschen wirklich anfangen, an Gott zu zweifeln und zu verzweifeln. Dass sie nicht mehr an seine Fürsorge und an seine Liebe glauben. Ich selber versuche mich immer damit zu trösten, dass Gott trotzdem alles in der Hand hat. Und ich glaube, dass wir diese Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, dass die ja nicht wirklich lang ist. Das ist für Gott ein Wimpernschlag. Und das Beste, das liegt ja noch vor uns. Das liegt ja jenseits dieser Welt. Aber solche Worte klingen oft platt. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir haben jetzt den Schmerz. Wir sind jetzt verletzt. Wir trauern jetzt. Aber trotzdem ist es wahr und trotzdem möchte uns Gott damit zusagen, dass er immer noch über allem steht. Und in solchen Situationen ist es total wichtig, dass wir jemanden an unserer Seite haben, so wie Noomi die Ruth hatte. Ruth hat sicherlich nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, sondern allein ihre Anwesenheit wird Noomi gut getan haben. So lese ich es auf jeden Fall so zwischen den Zeilen raus. Und Ruth lässt sich nicht dadurch beirren, dass Noomi verbittert und verschlossen ist. Und deshalb ist dieser zweite Punkt, das zweite, was mir an Noomi wichtig geworden ist, eigentlich zwei Wünsche. Ich wünsche dir und mir, dass wir an Gott festhalten, auch wenn die Zeiten stürmisch sind, auch wenn wir verletzt worden sind, auch wenn wir trauern. Noomi hat sich nicht von Gott losgesagt, sondern eben nur das Gefühl gehabt, er ist jetzt mal gerade nicht mehr für sie da. Aber als Ruth dann auf dem Feld von Boas landet, da erkennt Noomi auf einmal, dass Gott doch nicht gegen sie ist. Dass er auf wunderbare Weise doch wieder für sie da ist und ihr Zukunft und Hoffnung gibt. Und Boas heiratet Ruth und die zwei bekommen einen Sohn, den Noomi dann großziehen darf. Sie hat ihren Mann und ihre Söhne verloren, aber mit dem Enkel und der Schwiegertochter, was in dem Text auch noch ganz interessant als diese Schwiegertochter ist mehr wert als 7 Söhne beschrieben wird, da ist Noomi wieder glücklich und sie hat zurück zu Gott gefunden. Aber sie hat jemanden gebraucht, der an ihrer Seite ist, der ihr durch diese dunkle Zeit geholfen hat. Und so wünsche ich dir und mir, dass uns immer jemand zur Seite steht, der uns hilft, der für uns glaubt, der für uns sorgt und bei dem wir so sein dürfen, wie wir sind. Und ich wünsche uns, dass wir auch einem anderen so eine Ruth sein können, so eine Freundin oder ein Freund, wenn es jemanden, den wir kennen, schlecht geht, dass wir auch für jemanden da sein können, für jemanden sorgen können, für jemanden den Glauben übernehmen können. Gott hat seinem Volk in Jeremia 29 eine Zusage gegeben, die auch für uns heute gilt. Denn Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides über uns. Und er will uns Zukunft und Hoffnung geben. Er will uns trösten und uns bessere Zeiten schenken. Es ist gut, wenn wir immer wieder an solche Zusagen Gottes erinnert werden oder wenn wir sie auch anderen zusprechen. Gott mutet uns manchmal schwere Zeiten zu. Aber er liebt uns. Er liebt dich. Und er wird dich niemals verlassen. Amen. Ich habe jetzt noch ein Lied, Great Are You Lord, auf Englisch mitgebracht. Und es ist sehr lang, hat aber nicht so viel Text. Und ich fände es einfach schön, wenn ihr dieses Lied auch dafür hernehmt, mit Gott zu reden, das alles vielleicht nochmal wirken zu lassen. Ich sage euch auch nochmal von den ersten Zeilen die wörtliche Übersetzung, weil da geht es genau um das, was Naomi eigentlich auch erlebt hat. Du bist Leben, du bist Liebe, du bringst Licht in unsere Dunkelheit, du gibst Hoffnung, du heilst jedes zerbrochene Herz und du bist großartig, Herr. Great are you, Lord.
You give life, you are love, you bring light to the darkness. You give hope and you restore every heart that is broken. Sing it to him. Great are you, Lord. Cause it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, sing it out. You give life, you are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you. Your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out. Sing to him, church.
and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing, sing, great. Shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great.
Gerne sitzen bleiben. Ja, himmlischer Vater, es ist dein Atem, dein Geist, der unsere Lungen erfüllt. Und ich finde es einfach gerade bei so einem Wetter wirklich ganz klar, die ganze Schöpfung zeigt, dass es dich gibt. Wenn wir die Berge sehen können, wenn die Sonne uns ins Gesicht scheint, uns Wärme gibt. Herr, ja, du hast diese Sehnsucht nach dir schon in unser Herz gelegt. Und Herr, so bitten wir dich, dass wir das weitertragen können auch, dass es dich gibt. Und dass egal, wie unsere Welt auch gerade aussieht, wie unsere kleine Welt und auch die große Welt gerade aussieht, du bist da. Und du hast gute Gedanken über uns. Herr, aber ich möchte dir wirklich all diejenigen anbefehlen, die unter Corona leiden, sei es mit ihrer Existenz oder mit ihrem Leben. die sich nur schwer wieder von der Erkrankung erholen oder die um ihr Leben kämpfen. Ich bitte dich für all diejenigen, die einsam sind, die einfach die Kontakte vermissen, weil sie die jetzt gerade nicht haben können. Herr, ich bitte dich, dass du aufrichtest, dass du Licht ins Dunkel bringst und dass du unsere Herzen immer wieder jubeln lässt, dass du Wunden verbindest und den Blick aufrichtest zu dir hin. Herr, hab Dank, dass du größer bist und dass du großartig bist. Amen. Ich möchte auch noch ein Dank loswerden, weil der Gottesdienst wird ja nun wirklich, da haben viele Leute dran, mitzuwirken. Also einen ganz besonderen Dank erstmal an den Stefan, der das Eingangsbild, das Begrüßungsbild gestaltet hat. Ganz herzlichen Dank. Ich finde, er hat das ganz toll gemacht. Ich freue mich, er hat das extra für mich gemacht. Und ein Dank an die Technik. Auch das ist ja in der Zeit heute nicht ganz so einfach. Danke, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, auch an die, die ihr Haus nicht verlassen wollen oder können, dass die an Gottesdiensten teilnehmen können. Dank an die Hygiene, an die Leute, die hier alles sauber machen, an die, die hier für den Schmuck überall sorgen. Vielen Dank an die Begrüßung, an die Musiker auch, die zwar nicht hier vorne sind, aber die uns Moderatoren immer gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und auch vielen Dank an den Kigo, auch wenn nicht so viele Kinder da sind. Ein Kigo ist auf jeden Fall immer im Angebot. Wir haben auch diese Woche wieder ein Sorgentelefon. Das wird die Woche von der Angelika, die hier sind, haben Sie vorne bei der Anmeldung sozusagen schon gesehen, bedient. Hört sich jetzt ein bisschen doof an. Also sie ist für euch da. Genau. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, es gibt auch wieder den Weltgebetstag der Frauen. Der ist am 5. März, also Freitag in einer Woche. Der findet auch live statt in St. Pius. Wer da kommen möchte, und da dürfen auch Männer kommen, das ist ein ausgearbeitetes Konzept, diesmal von Frauen aus Vanuatu, dass man einfach auch mal miterlebt, wie geht es Frauen woanders in dieser Welt. Ich denke, wir in Deutschland sind echt privilegiert, vor allen Dingen auch wir Frauen. Und dieser Gottesdienst ist auch so ein bisschen ein Einblick in andere Kulturen, andere Lebensumstände. Also herzliche Einladung dazu. Draußen an dem blauen Brett hängt auch die Einladung, auch wo man sich dann anmelden müsste. Oder wer noch was dazu wissen will, darf sich auch gerne an mich wenden. Dann möchte ich den Hartwig noch nach vorne bitten, denn auch er hat einige Informationen jetzt diese Gemeinde betreffend für euch.
Alle diejenigen von euch, die die Wochenendmail bekommen und sie auch lesen, die wissen das schon, was ich jetzt sage. Aber zur Erinnerung, und falls der eine oder andere noch unsicher ist, möchte ich trotzdem auf ein paar Punkte hinweisen. Das erste ist der nächste Mittwoch. Am nächsten Mittwoch haben wir unsere Veranstaltung Treffpunkt Gemeinde, allerdings nicht hier in den Räumen, sondern online. Und wir laden euch alle ganz herzlich ein. Wir wollen da gemeinsam Abendmahl feiern, jeder für sich daheim. Kann es entsprechend vorbereiten und wollen einfach auch ein bisschen Gemeinschaft erleben, indem wir Anteil geben an dem, was, wie es uns so geht zurzeit. Nächster Mittwoch, 20 Uhr, die Einwahldaten sind in der Wochenendmail drin. Bis zum Mittwoch gibt es auch nochmal eine zweite wichtige Sache, die ihr nicht vergessen solltet. Wir haben ein neues Angebot, wir nennen es Blind Plaudern, also englisches Wort mit deutschem Wort, aber was Besseres ist uns nicht eingefallen, abgeleitet von Blind Date. Das heißt, die Möglichkeit besteht, und technisch kann das jeder machen. Das kann man mit dem Telefon machen, mit dem Smartphone machen, mit Zoom etc. Wir wollen euch anbieten, dass immer zwei Menschen innerhalb der nächsten 8 Tage dann miteinander kommunizieren. Ablauf ist folgendermaßen, ihr schreibt bitte bis Mittwoch, und deshalb ist der Mittwoch wichtig, eine kurze Mail oder ein WhatsApp oder über Trema oder was weiß ich was an den Jakob. Der Jakob ist der junge Mann, der dort hinten steht. Oder ihr könnt ihn auch anrufen. Und der Jakob hat dann die wunderbare Aufgabe, Mittwochnacht den Zufallsgenerator laufen zu lassen und immer zwei Menschen zusammenzubringen, die dann innerhalb der nächsten 8 Tage miteinander Kontakt haben, einmal um eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem wie lange ihr wollt, einfach miteinander zu reden. Wie geht's mir, wie geht's dir, was hast du gerade vor der Brust, was habe ich vor der Brust, wie können wir uns gegenseitig vielleicht auch helfen, unterstützen oder neu Mut machen. Ihr könnt da auch gern ausmachen, dass ihr gemeinsam Kaffee trinkt am Telefon und euch dann die Kaffeetassen eventuell zeigen. Oder es gibt auch Menschen, die ganz gerne da eine kleine Flasche Sekt, bitte keine große, trinken. Also könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber bitte bis Mittwochnacht, Mitternacht, 24.02. Mitternacht, kurze Info an den Jakob. Ich mache mit, ich freue mich drüber und wir hoffen, dass möglichst viele sich beteiligen und dass dann die Pärchen innerhalb von 8 Tagen, da können sie ausmachen, wann sie miteinander kommunizieren und wie sie kommunizieren. Also ob sie telefonieren, ob sie ein Zoom-Meeting machen, ob sie über WhatsApp kommunizieren, Videotelefonie normal. Es ist total egal wie, aber dass man auf irgendeine Art und Weise den Kontakt miteinander aufrechterhält und nicht vergisst. Der dritte Punkt geht an ein Projekt, was weit in der Zukunft liegt. Live on Stage wird eine Musical-Evangelisation sein Ende des Jahres. Es gibt in Augsburg 9 Gemeinden, die da als Trägergemeinden mitmachen und weitere, die sie auch beteiligen als unterstützende Gemeinden. Also insofern eine tolle Sache, da macht das ICF mit und die Neues Leben-Gemeinde hier in Arnstetten oder auch die Evangelische Gemeinschaft in Königsbrunn, unsere Partnergemeinden im Westhaus oder die Freie Evangelische Gemeinde Mitte. Alle machen mit bei dieser Evangelisation. Und die Katrin hat vorhin erwähnt, dass es manchmal nicht ganz einfach ist, über seinen Glauben zu reden und mit anderen Menschen einfach auch das Thema auf Jesus zu bringen. Dazu gibt es Trainings, VIP-Trainings, Basics oder Bible. Also, dass wir einfach nochmal uns bewusst machen, wie kann ich mit anderen Menschen über Gott reden? Wie kann ich Menschen einfach zu Gott hinführen? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Unterstützung? Diese Trainings laufen jetzt auch online und die starten eben nächstes Wochenende. Insofern muss man sich bald dort anmelden. Die kosten Geld, weil sich diese ganze Evangelisation teilweise darüber finanziert. Da wollen wir anbieten. Am Geld kann es nicht